Hi, ich bin der Jo, ich mache Dinge mit Netzwerk und ich frickel öfters mal halt irgendwie diverse Netzwerkgeräte basierend auf Linux zusammen. So Firewalls, Router, Dinge, die über mehrere waren, Zeug Load Balancen. Jo, und ich wollte mal so erzählen, wie die Komponenten davon sind und wie das alles so zusammenhängt. Ganz wichtig ist, ich werde bloß mal so einen groben Überblick über alles geben, mal kurz die wichtigen Komponenten mal so erklären. Es gibt ganz, ganz viele Details, die man sich einlesen kann. Und ich habe öfters mal irgendwie was verlinkt zu irgendwelchen netten Blogposts, Manpages, whatever. Und auch nicht erschrecken, alle Beispiele sind IPv6 only, weil wir haben 2024. Weiß nicht, das ist. Ich habe gedacht, das macht man jetzt einfach mal. So das erste Ding, was man, wenn man irgendwie in die Hand nimmt, wenn man irgendwas mit Netzwerk Linux macht, ist irgendwie IP Route 2. Es gibt wahrscheinlich als Befehle IP Address oder IP Route oder vielleicht auch IP Link. Mal kurz, wer hat das alles schon angefasst? Wem sagt das was? Top, das sind im Prinzip alle. Wunderbar. Ich mache noch ganz kurz, da gibt es so ein paar nette Flex, die man dran kippen kann. Minus 6, wir machen V6, ist quasi überall jetzt drin. Minus C macht Dinge bunt. Bunt ist gut, weil dann sieht man im großen Meer, dass irgendwo rausfällt aus so einem Befehl auch irgendwie was. Minus D macht noch mehr Details. Manchmal braucht man die. Manchmal ist es zu viele Details. Da ist dann minus BR für Brief ganz cool. Und wenn man irgendwann diese Dinge mal in Skripten verwenden will, es gibt minus J, dann fällt da JSON-Output raus. Den kann man dann irgendwie eleganter weiterparsen. Macht das, das ist besser. Genau. Falls irgendjemand dazu einen Guide braucht, wie man das Ding in irgendwie diversen Kombinationen bedient, um da irgendwelche mehr advanced Dinge zu tun, hier hat irgendwie ein netter Mensch einen sehr, sehr guten Guide geschrieben, der halt sehr, sehr anwendungsorientiert ist, der einem sagt mit so Sachen wie, so mache ich ein VLAN-Interface auf meinen Netzwerkport drauf, so baue ich eine Bridge und so weiter. Sehr, sehr empfehlenswert, hat auch sehr, sehr viele von den sehr advanced Dingen dabei und kurze Erklärungen, wirklich sehr gut. Ich fange mal mit dem ersten praktischen Anwendungsfall an. Wir brauchen da so einen Router. Wir haben da irgendwie, ich hoffe, mein Mauspointer kommt an, ja, so halbwegs. Gut, wir haben irgendwie hier so ein LAN, wir haben ein zweites LAN und die haben halt irgendwie Adressen. Die unterscheiden sich hier hinten irgendwie nach dem DB8 vom Documentation Prefix halt irgendwie in der Zahl. Ne, hier ist eine 1, da drüben sind 2. Das ist so der Hint, der sich überall durchzieht. Und wir haben einen irgendwie gearteten Uplink mit halt irgendwie so einem, ist ja schon 27 Netz drauf. Wir wollen nur einen einfachen Router, wir wollen keine Firewall und wir hoffen einfach mal, dass der Uplink irgendwie die Config schon hat. In dem Fall ist die Config dafür irgendwie eigentlich relativ trivial. Eigentlich muss man Linux bloß sagen, ja, du bitte mach mal irgendwie IP-Routing. Dazu kippt man dem ganzen Ding einmal diese zwei schönen Befehle rein. Also einmal für V6, dieses netipv6-conf all forwarding in die sysctl.conf und halt noch einmal das Analog dafür V4. Und dann macht das Linux grundsätzlich erst schon mal Forwarding. Eventuell bräuchte man jetzt noch eine Default-Route, die man sich halt irgendwie einmal Richtung Uplink setzen kann. Also irgendwie ganz langsam, langweilig hier einmal route add //0 über das Uplink-Interface raus. Und da hat man einen Router mit Linux. So, das ist irgendwie ganz, ganz wenig Magie. Das Problem ist jetzt, man hat jetzt so einen Router, der routet einem alles, ohne da irgendwas zu filtern und vielleicht will man nicht, dass irgendwie diese LAN-Netze dann irgendwie so public im Internet hängen. Das ist ein bisschen uncool. In vielen Fällen. Manchmal will man das auch. Deswegen gibt es so das Ding mit, hey, wir wollen vielleicht eine Firewall haben, die ein bisschen Dinge filtert. Layout immer noch dasselbe, nur ich will eventuell nicht, dass LAN 2 public im Netz hängt, sondern eventuell nur von LAN 1 aus erreichbar ist. So. Und dann kommt im Prinzip so das nächste Puzzle-Bauteil, das man in Linux so hat. Das ist dann aktuell das NFTables Framework. Das macht halt allgemeines Packet Classification Zeug. Das ist so der modernere Ersatz für IP-Tables oder IP6-Tables oder EB-Tables oder ARP-Tables, das manche vielleicht kennen. Das ist eigentlich in allen Distros mittlerweile drin und eigentlich an vielen Stellen überall Standard. Genau, das macht halt Packet-Filtering, man kann Pakete markieren, man kann Sachen rate-limiten, das macht diverse Variationen von Address-Translation. Das ist halt so das Standard-Ding an der Stelle. Wenn man sich aber so eine Config von dem Ding anguckt, dann schaut es ungefähr so aus. Man hat hier oben erstmal so einen Satz allgemeine Definitionen. Da hat man erstmal dann eine Tabelle und innerhalb dieser Tabelle kann man ein oder mehrere Chains haben. Da hat so eine Chain erstmal irgendwie einen ganzen Satz Header, die wir im Detail später noch besprechen werden. Und dann kommen ein Satz Regeln. Die Regeln haben immer irgendeine Form von Matcher. Zum Beispiel hier die allererste Regel, die man so im Standard-Workstation-Ruleset drin hat, ist in der Regel sowas wie: Akzeptiere bitte allen Traffic vom Loopback-Interface. Deswegen hier der Matcher ist dann irgendwie IFLO für das Input-Interface Loopback und Accept für den nehmen wir an. Ist okay, ist cool. Und da gibt es irgendwie ganz, ganz viele verschiedene Varianten, da auf Dinge zu matchen. Die haben eine sehr, sehr ausführliche Manpage und ein Wiki, wo da sehr, sehr viel aufgedröselt ist. Kann man gut durchsuchen. Genau, und die anderen Regeln schauen irgendwie ähnlich aus. Man hat wieder hier einen Matcher, der irgendwie hier dann zum Beispiel auf den Contract-State geht. Details dazu kommen später dazu. Dann auch mehrere Felder gleichzeitig relativ elegant matchen kann und halt wieder ein Accept hat. Und weil wir V6 machen, wollen wir natürlich auch noch ICMP V6 Sachen akzeptieren, dass wir da grundsätzlich irgendwie Neighbor Discovery zum Laufen kriegen können. Dafür haben wir diese drei Statements einmal. Genau. Und wenn man quasi durch alle Regeln durch ist und kein Accept oder Dropped oder Reject oder so gefunden hat, dann greift hier oben diese Default Policy, die da angegeben ist, in dem Fall Drop. Und das ist so mal so das Minimalbeispiel, was man irgendwie so hat, wenn man halt irgendwie so einen Laptop damit irgendwie bespaßen will. So, jetzt dann zu den Details, was im oberen Block steht. Erstmal zur Tabellendefinition. Die Tabelle sagt im Prinzip, was für eine Art von Paketen man da verarbeiten kann. In der Regel gibt es da, also was man in der Regel braucht, ist entweder IP6 für halt Legacy IP und IPv6 oder eine, das ist quasi Dual Stack Family, da kann man dann Regeln für V4 und V6 reinschreiben. Es gibt noch ein paar andere, aber die braucht man eher selten. Falls ihr die irgendwie meint, das reicht euch nicht, lest die Doku dazu zum Thema Families. Da wird das relativ gut erklärt. Und im Prinzip ist es einmal hier dieses Table INET für die INET Family und dann kann man hier noch einen beliebigen Namen angeben. Dann habe ich da drin eine Chain. Die Chains bestimmt im Prinzip so ein bisschen, was man in diesem Ganzen drin machen kann. Es gibt im Prinzip die Filter-Chain, das ist so das Universal, wir schlagen da mal drauf Ding. Und wenn man NAT machen will, weicht man auf die NAT-Table aus. Das sind irgendwie so die zwei, die man in der Praxis relativ häufig sieht. Es gibt noch ein paar skurrilere Dinge, aber die braucht man eher selten. Die sieht man nicht so wirklich häufig. Genau. Und diesen Type gebe ich hier im Prinzip dann in meiner Chain-Definition an. Also die Chain hat irgendwann mal dieses Keyword Chain, dann irgendeinen Namen dran, den ich mir beliebig raussuchen kann. Und wie gesagt, dann hier den Filter-Type zum Beispiel, den wir gerade eben hatten. Genau. Und dann haben wir noch mehrere andere Felder. Wir haben eine Hook, wo quasi die Regel greifen soll. Und wir haben eine Priority. Zu den Hooks habe ich mal dieses Diagramm gemacht. Das ist eine Vereinfachung von dem Diagramm, das irgendwo bei NF-Tables rumfährt, das ganz, ganz viele andere Dinge aufzeigt, die wir hier so in dem Umfang gerade erstmal gar nicht brauchen. Das beschreibt quasi einmal den Weg, den so ein Päckchen durch dieses NF-Tables-Framework nimmt. Und diese ganzen blauen Kästchen hier sind alles Orte, an denen mit dem Hook eine Chain dranhängen kann, um da irgendwas mit dem Päckchen da durchgehen zu machen. Der Pfad schaut ungefähr so aus, man kommt halt irgendwie hier zu irgendeinem Interface auf seinem Linux rein und dann kommt erstmal durch die Pre-Routing-Hook, da könnte man jetzt Sachen machen. Danach gibt es erstmal eine Routing-Entscheidung, um zu gucken, ist das ein Päckchen, das lokal für meinen Host ist, zum Beispiel, weil ich mich da gerade mit SSH anmelden will, oder ist es was, das durch meine Route durchgeht, also im Beispiel vorher, zum Beispiel, ich will von LAN 1 nach LAN 2. Genau. Wenn ich jetzt den Host lokal ansprechen will, dann würde ich hier oben den Weg gehen Richtung Input-Hook. Das ist quasi die Table, die wir vorher angelegt haben für unsere Workstation, die einfach alles filtert, was direkt für lokale Prozesse von dem Host vorgesehen ist. Wenn ich durchgehen würde, dann würde ich erstmal durch die Forwarding-Hook gehen und durch die Post-Routing-Hook und dann kommt irgendwann wieder ein Interface, wo das Päckchen rausgeworfen wird. So, jetzt haben wir im Prinzip das meiste von dem Ding schon abgehandelt. Es gibt noch einmal den Fall mit, wenn wir selber Traffic erzeugen, dann startet er aus dem lokalen Prozess raus, geht einmal durch den Output-Hook durch, wo wir auch wieder filtern können, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, ich will irgendwie irgendeine blöde Software wegblocken, die soll nicht mit irgendwelchem Cloud-Scheiß reden, könnte ich hier irgendwie Sachen machen, um die wegzublocken zum Beispiel. Und dann gibt es hier auch nochmal die Routing-Entscheidung, weil man halt irgendwie wissen muss, welchem Interface es raus soll. Und auch dann trifft das nochmal auf die Post-Routing-Hook und geht dann raus. Im Prinzip ist das halt so das Diagramm, das man braucht, um sich zu überlegen, mit wo will ich eigentlich jetzt gerade einsetzen, um welche Sachen zu filtern. So, dann gibt es noch Priorities. Ich kann an einer so einer Hook ja mehrere Chains dranhängen und es gibt diverse andere Sachen, die unterwegs mit so einem Päckchen mal passieren. Zum Beispiel Defragmentation ist eine Sache, Contract, Connection Tracking, kommen wir später im Detail dazu, will irgendwann auch mitzählen, welche Päckchen zu welcher Verbindung gehört, eventuell unterwegs NAT machen oder so in der Richtung. Die haben verschiedene Prioritäten und je nachdem, wo ich jetzt meine Chain, mit welcher Priority reinhängen, sind halt gewisse von diesen Features passiert oder auch nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit einer Priorität, die kleiner ist als minus 400 anfangen würde, dann hätte ich halt so Probleme, dass ich mich rumschlagen muss mit Päckchen, die halt noch fragmentiert sind. Das ist irgendwie in der Regel nervig, aber manchmal will man das eventuell tun. Genau, für die meisten Anwendungsfälle arbeitet man in der Regel mit halt 0 oder plus oder minus 100, falls man NAT macht. Und die Tabelle ist eigentlich noch viel größer. Die Leute von NFTables haben dann im Wiki eine sehr ausführliche Variante davon. Falls man irgendwie mehr als die Standarddinge braucht, da nachgucken. Yep.
Aber trotzdem werden in jedem Hook erstmal alle Prioritäten nacheinander abgehandelt und dann geht's zum nächsten Hook weiter.
Genau. Also wenn du ein Paket durch diesen Flow von hier vorne schickst, dann kommt es bei Ingress an und wenn das halt dann irgendwie im Pre-Routing-Hook nicht irgendwie verworfen wurde, sondern weitergeht, dann trifft es irgendwie danach mal irgendwo auf eine nächste Hook und läuft durch die nächste Filterregel durch. Und halt auch da wieder die ganzen Sachen gestaffelt nach Priorität. Jo. So. Dann zurück zu unserem eigentlichen Beispiel. Wir wollen so eine einfache Firewall machen und wollen, dass das LAN 2 nur von LAN 1 aus erreichbar ist. Da können wir im Prinzip jetzt einmal hergehen und sagen, gut, wir machen da eine neue Chain auf. Die hat als Hook Forward, weil wir weitergeleiteten Traffic anfassen wollen. Man könnte theoretisch auch im Post-Routing-Hook ansetzen, weil das da alles auch vorbeikommt. Dann würde man Traffic, der von seinem Host, also von seinem Router ausgeht, auch mitfiltern. Detailentscheidung. Was wir da im Prinzip sagen können, okay, alles, was aus 2001 DB8.1, also LAN 1 kommt und als Ziel die 2001 DB8.2 hat, finden wir gut. Das ist von LAN 1 nach LAN 2. Das mögen wir. Und alles, was sonst so in dieses LAN 2 rein will, dem sagen wir hier ICMP Admin Prohibited, wollen wir nicht, bitte geh weg. Und dann verwerfen das Paket. Also wir schicken ICMP-Message zurück und dann verwerfen das Päckchen. Und so hat man irgendwie auch mal das Minimal-Firewall-Beispiel an der Stelle gebaut. Also auch irgendwie alles keine wirklich schwarze Magie. Jo. Gut. Jetzt haben wir da so eine Firewall-Regel drin. Wenn wir jetzt aber ein Päckchen schicken würden von LAN 2 Richtung Uplink und wir da irgendwie Antwort erwarten, haben wir das Problem, dass wir ein Antwortpäckchen zurückbekommen, das als Ziel nach LAN 2 rein will. Aber in unserer Regel von hier vorne sagen wir alles, was als Ziel ins LAN 2 rein will, was nicht vorher akzeptiert wurde, verwerfen wir. Das heißt, wir könnten da irgendwie aus LAN 2 hier drüben DHCP-Requests, DNS-Requests irgendwo rausschicken. Die würden am Ziel ankommen, aber die Antwort wird halt dann irgendwo in der Firewall verworfen. Das ist irgendwie ein bisschen uncool, weil in der Regel will man, dass sowas funktioniert. Und da ist jetzt dann der Fall, wo wir uns eigentlich überlegen müssten, okay, was sind eigentlich Päckchen, die zur Verbindung gehören, die wir selber aufgemacht haben. Da sollen halt Antworten zurückkommen. Dafür gibt es dann Contract. Contract steht für Connection Tracking. Und im Prinzip sagt das, okay, wir haben eine Verbindung und wir ordnen alle Päckchen, die wir sehen, einer Verbindung zu. Das machen wir auch für Pakete, die nicht direkt verbindungsorientiert sind. Zum Beispiel UDP. Da ist einfach halt die Ansage, wir erwarten ein Päckchen in einer gewissen Formatierung innerhalb von gewissen Zeiträumen als Antwort. Auch wenn das da quasi nicht als rein verbindungsorientiertes Protokoll, wie zum Beispiel bei TCP der Fall ist, passiert. Da gibt es ganz, ganz viele Details dazu, wie das intern alles verwaltet wird. Hier ist ein sehr, sehr schöner Blogpost verlinkt, falls ihr mal irgendwie 3 Stunden Zeit habt oder so in der Richtung, könnt ihr diesen Dreiteiler lesen. Der zerlegt euch einmal irgendwie die internen Structs von dem Kernel und die ganzen Pointer-Magie-Sachen, die da passieren. Sehr interessant, wenn man Zeit hat. Gut. So. Dann dieses Contract, wie gesagt, ordnet jedem Paket eine Verbindung zu und dann bekommt jedes Paket in Abhängigkeit von dieser Verbindung einen State. Der erste State, den man hat, ist der State New. Das sind erstmal alle Pakete, die man zum ersten Mal irgendwie gesehen hat, wo man noch keine Verbindung dazu gefunden hat, die kriegen den State New. Alles, wo man sagt, okay, da findet irgendwie Verbindung dazu, zum Beispiel die Antwort zu meinem DNS-Request, die bekommt den State Established. Und das dritte, was man noch haben will, ist der State Related. das sind alle Päckchen, die nicht direkt zur eigentlichen Verbindung gehören, sondern halt irgendwie damit in Beziehung stehen. Das sind dann zum Beispiel ICMP-Fehlermeldungen, die da reingehören, aber auch so Geschichten, wie man Protokolle macht wie SIP oder FTP, die nicht nur eine Verbindung aufmachen, sondern mehrere, die zusammengehören, dann kriegen auch diesen Related State. Es gibt dann auch irgendwie Invalid. Invalid ist alles, was ein Päckchen ist, das von der Formatierung vom Päckchen her nicht das erste Päckchen der Verbindung sein könnte. Zum Beispiel wäre es ein TCP-Päckchen, wo halt einfach der Handshake nicht richtig begonnen wird. Aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt Untracked, das ist einfach ein State, der intern in den Contract noch entsteht, wenn man ihm sagen soll, hier sind manche Sachen, die du bitte nicht trackst, weil in der Regel Performance-Gründe. Braucht man aber eher selten. So, jetzt im konkreten Beispiel, wenn man hier wieder zurückgeht, wir haben irgendwie Solaris 2, das hat einen DNS-Request geschickt, jetzt kommt das Päckchen zurück. Und jetzt sollte es, wenn es durch die Firewall kommt, weil es da schon ein Päckchen rausgab, bei Contract in State Established bekommen. Ich kann also weitergehen und kann sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Filterregeln von vorher und ich schreibe hier noch einmal eine extra Zeile rein und sage, alles was Contract State Related oder Established ist, accepten wir auch und dann geht es durch und dann kriegt im Prinzip alles, was in dem Plan 2 ist, ganz normales Internet, so wie wir das gewohnt sind, nur dass wir jetzt halt auch gefirewallt sind und nicht mehr vom Netz aus erreichbar sind, außer von dem LAN 1, das wir da unten dann auch noch akzeptieren.
Warum ist die Regel da als letztes? Würde das nicht bedeuten, dass was vorher quasi schon Accept bekommen hat, am Ende dann trotzdem wieder ein
Control-Bit? Nee, wenn du ein Accept triffst, dann ist die Chain fertig. Sobald du einen Accept triffst oder einen Drop triffst oder einen Reject triffst, hast du quasi eine, ich glaube im NFTable Speaking ist es eine Terminal Action oder so eine Richtung, dann ist quasi die Chain fertig. Du könntest aber noch ein paar andere Actions machen, so Sachen wie Counter an irgendwas setzen oder Päckchen markieren, die würden dann quasi das Ganze nicht beenden. Und dann wird es weiterlaufen, bis es halt so eine Aktion trifft und wenn es keine trifft, dann läuft es in die Default Policy der Chain rein. So, paar Dinge zu Contract. Contract hat eine maximale Anzahl von Verbindungen, die es gleichzeitig tracken kann. In den Default-Settings sind es relativ wenige Anführungszeichen, also genug für, ich habe da mal so einen Laptop, bei mir kommt da irgendwie sowas raus, dass es 65.000 something Verbindungen trackt by Default. Das will man so haben, weil jede von den Verbindungen braucht irgendwo halt ein bisschen Speicher und wenn es endlich viele wären, wäre das voll uncool, weil dann kann einem jemand irgendwie dumme Päckchen zuschicken und dann geht halt dein Rechner irgendwo in den Netzwerk-Kernel-Dingen out of memory, das ist irgendwie nicht nett. Deswegen gibt es da ein Limit. Man kann sich auch anzeigen lassen, wie viel ich da gerade brauche. Bei mir waren es irgendwann mal neulich, als quasi nichts auf dem Rechner offen war, 11 Stück. Da gibt es die User Space Contract Tools dazu. Die werfen einem das halt raus. Wenn man an den Punkt kommt, dass man was gebaut hat und man diese schöne Nachricht hier im DMASC sieht, heißt es, dass man in der Regel diese Zahl hier oben überschritten hat und dann sagt halt Contract, ich kriege eine neue Verbindung, aber ich habe da keinen Platz mehr, um die anzulegen. Ich werfe das Päckchen jetzt mal weg. Das ist ungeschickt, weil dann gehen halt random Verbindungen kaputt. So, was kann man dagegen machen? Das wird halt erst relevant, wenn man da relativ Verbindung hat, also wenn man eine Veranstaltung hat, wie hier zum Beispiel, wo hier noch nicht, weil nicht so viel Zeug ist. Aber dann kommt man irgendwann eventuell näher an diese Zahl da oben ran und dann wird das doof. So, was kann man machen? Man kann erstmal hergehen und sagen, gut, wir sagen dem, wir haben genug RAM, tracke mehr Connections. Auf moderner Hardware, die halt irgendwie RAM in Gigabytes oder Dutzend Gigabytes hat, kann man da mal irgendwie aus einer Million Sessions reinschreiben, dann braucht man da irgendwie im niedrigen einstelligen Gigabyte-Bereich RAM. Kann man alles auch genau ausrechnen. Da unten ist zum Beispiel ein Link, der das irgendwie mal erklärt. Aber so eine Million Sessions braucht man nicht so für 2 Gigabyte RAM oder so in der Richtung. Also falls man einen dedizierten Router auf irgendwie x86 Hardware baut, ist es kein Problem. Was man auch noch tun möchte, ist, dass man die Hashtable, in der das Ganze verwaltet wird, ein bisschen größer macht, weil am Ende hat man halt eine Hashtable, die bloß eine fixe Anzahl Einträge hat und hinten dran eine Linked List. Wenn ich jetzt irgendwie eine Million Einträge habe, aber bloß 1000 Buckets in der Hashtable, habe ich halt irgendwie im Schnitt dann, wenn das Ding voll ist, eine Liste mit 1000 Einträgen, die ich lange iterieren muss. Das braucht ziemlich ewig. Deswegen will man das auch hochdrehen. Das geht auch alles mittlerweile ohne Traffic Interruption einfach so nebenher. Gut, der zweite Teil ist, Contract arbeitet an diversen Stellen mit Timeouts. Die meisten davon sind echt gut, Aber es gibt irgendwie so eine, über den ich zum Beispiel mal gestolpert bin. Es gibt einen Timeout für TCP-Sessions, die established wurden, die so noch funktionieren, aber wo aus irgendeinem Grund keine Antwort mehr kam. Der ist bei Default im Linux-Kernel halt bei 5 Tagen. Wenn man aus irgendeinem Grund also gerade TCP-Session hat, die einfach aufhören, irgendwas zu senden, dann sammelt man da halt irgendwie Sachen in diesem kaputten State ein. Das ist ein bisschen uncool, deswegen will man den eventuell reduzieren. Die Frage ist, was ist dafür ein guter Wert? Ich habe noch irgendwie keine Referenzen dafür gefunden. Mein Ding bisher war sowas wie, man auf jeden Fall größer als 2 Stunden bleiben, weil da irgendwo mal RFCs sagen, dass es TCP-Keeper-Lives gibt, die irgendwie mindestens alle 2 Stunden mal irgendwie so ein Keeper-Live senden sollten. Und ich hoffe, wer so lange laufende Verbindungen hat, der macht das auch dann regelmäßig und sauber. Also wahrscheinlich ist irgendwas im Bereich von mehrere Stunden bis einen Tag irgendwie deutlich besser. Jo. So, das ist mal so weit der Teil mit Contract. Macht eigentlich auch nicht wirklich viel Magie, die man irgendwie so täglich braucht. Dann jetzt zum spannenden Teil. Mehrere Uplinks. Ich mache öfters mal so Veranstaltungen mit LAN-Partys und wir haben das Problem, wir machen das in Deutschland. Deutschland ist so Internetwüste, deswegen gibt es da gerade so eine Veranstaltung, die LAN-Resort zum Beispiel, die ist genau dieses Wochenende auch irgendwo in Norddeutschland. Wenn ich nicht hier wäre, wäre ich wahrscheinlich dort. Und die haben halt so eine Geschichte mit 5 ADSL-Modems und 3 5G-Modems, um halt irgendwie da genug Internet ran zu schaffen. Jetzt ist halt die Frage, wie verteilt man da die Last drüber? Auf LAN-Resort da ganz, ganz viel fancy Zeug gemacht, mit wir filtern Sachen und schicken manche Sachen über verschiedene Uplinks raus und so und machen irgendwie Caching für Game-Downloads und alles Mögliche. Und so die einfachsten 2 Varianten, wie man da Sachen machen kann, will ich mal ganz grob vorstellen. Die eine Variante ist, hier im Beispiel ist mal vereinfacht, ich habe 2 Uplinks und die haben halt irgendwie unterschiedlich viel Bandbreite zum Beispiel. Und ich möchte einfach halt beide ungefähr gleich viel Traffic, beide ungefähr gleich viel Traffic geben. Gut, das ist eigentlich relativ einfach. Linux Canvas, das nennt sich Multipath-Route. Da kann man im Prinzip dann halt in Egress Direction Last verteilen, wenn man sagt, okay, ich habe hier meine Default-Route zum Beispiel oder irgendeine andere Route, prinzipiell egal. Und die kann mehrere Next-Hops haben. Also ich habe irgendwie einen Next-Hop über irgendeine IP-Adresse auf irgendeinem Interface und ich kann auch ein Gewicht hinten dran hängen. Und am Ende wird dann einfach ein Hash gebildet über diverse Felder im Paketheader und dann werden die anteilig dem Gewicht halt auf die beiden Leitungen verteilt. Das ist ja vorne, solche Einleitung hat irgendwie 300 Mbit, die andere 100, deswegen will ich hier hinten dann in meiner Route das ganze Gewicht 3:1 verteilen, damit es entsprechend dem Ganzen da verteilt wird. Dabei sollte man beachten, dass Pakete derselben Verbindung immer über denselben Pfad gehen sollten, weil sonst bekommt man potenziell Probleme mit Out-of-Order-Paketen und das mögen manche Netzwerk-Stacks nicht. So. Man kann da auch noch ein bisschen tunen, über welche Felder man genau da seinen Hash bildet, um die Sachen zu verteilen. Da gibt es auch SysCTLs dazu und man kann es ja im Prinzip beliebig mit unserer Bildmaske raussuchen, was man alles davon haben will. Was konkret die Antwort ist, ist abhängig von einem konkreten Traffic. Aber in der Regel ist über mehr Felder herrschen gar nicht schlecht. So, dann ist die Frage, wie kriege ich jetzt meinen Traffic über 2 Interfaces gebalanced wieder rein? Und das Problem ist so ein bisschen, den Ingress-Pfad hat man immer so ein bisschen schlecht unter Kontrolle. Da kommt es konkret darauf an, was das Setup ist. Wenn man jetzt irgendwie das Beispiel vorher hatte, mit wir haben da so 5 ADSL-Modems und 3 5G-Modems, dann machen die halt alle hinten dran NAT, weil da halt irgendwelche Below-DSL-Leitungen hängen. Dann kommt halt durch das NAT, das man da vor 4 macht zum Beispiel, automatisch der Traffic wieder auf genau dem, also der Rücktraffic genau auf dem Link raus, auf dem Link rein, auf dem er rausgegangen ist, so rum. Jetzt könnte es aber auch sein, dass man halt eigenen Address Space hat und ihn über die Links announcen kann. Und da ist dann halt die Frage, mit was für ein Agreement hat man mit seinem ISP, kann man da irgendwie More-Specific-Routen irgendwo hin announcen per PGP oder sonst wie, um darüber quasi ein bisschen zu steuern, wo das Ganze lang geht. Aber das ist sehr spezifisch zum Setup, das man hat. Da kann ich so nichts allgemein an der Stelle irgendwie Größeres erzählen. Man kommt also auf jeden Fall in irgendeine Variante diesen Traffic zurück und wenn man Glück hat, kann man ihn auch sinnvoll balancen. Im Zweifelsfall hat man halt irgendwo so ein NAT im Weg und dann kommt es halt da rein, wo es rausging. Die andere Variante, die man machen kann, Policy-Based Routing. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zwei Uplinks habe, aber ich sage, okay, ich möchte alles, aus was aus LAN 1 kommt, zum ersten Uplink rausschicken, als was aus LAN 2 kommt, zum zweiten, weil LAN 2 zum Beispiel mein VOG ist und das VOG gern Streaming machen würde, was hier gerade auf Veranstaltung nicht passiert, sorry. Da können wir jetzt auch Sachen machen. Das Problem ist an der Stelle, wenn ich normales Routing mache, habe ich eine Routing-Tabelle, da geht irgendein Päckchen her, man nimmt die Zieladresse, fragt die Routing-Tabelle, hey, was ist der Ausgang dafür, und alles abgesehen von der Zieladresse des Päckchens ist der Routing-Tabelle scheißegal. Das heißt, gleiche Zieladresse nimmt die gleiche Route und dann das gleiche Interface raus. Was man jetzt machen kann, ist Policy-Based Routing. Policy-Based Routing sagt im Prinzip, ich habe eine quasi beliebige Liste von Regeln, die ich nacheinander auswerte, bis irgendwann einer sagt, hey, ich matche jetzt und guck bitte in dieser speziellen Routing-Tabelle, weil ich kann mehrere Routing-Tabellen anlegen, nach, was sie denn sagt, wo das lang gehen soll. Das schaut im Prinzip so aus, wenn man es in Linux aufsetzt, man geht her, man fügt sich eine neue Routing-Tabelle hinzu. Die kommt implizit, sobald man der eine Route gibt. Also hier einfach eine ganz normale Default-Route über das erste Uplink-Interface raus und dann kann man hinten dran einmal sagen, ein IP.2-Table 10. Kann man einfach halt numerisch IDs vergeben. Man kann auch da Aliase dafür vergeben. Ich habe das hier mal kurz ausgelassen. Und da kann man auch mehrere Routen dann irgendwie reindengeln. Und man kann die auch anzeigen lassen. Man muss halt irgendwie dann IP-6-Route und dann halt Show angeben, was man es nicht braucht. Und dann halt Table und die Table-ID. Dann fällt da einmal so eine Tabelle raus. Das können wir jetzt analog für die Table Nummer 20 machen mit dem zweiten Uplink. Da steht quasi die gleichen Routen drin, nur halt der Next-Hop ist jeweils hier für Default-Route das andere Uplink-Interface. Jo. Also haben wir jetzt dann im Prinzip zwei Routing-Tabellen gebaut. Einmal eine, die alles über Uplink 1 hier rausschickt mit Nummer 10 und eine, die alles auf Uplink 2 rausschickt mit Nummer 20. Und dann kann man jetzt Policy-Routing-Regeln anlegen. Dafür gibt es den Befehl IP-6-Rule. Und da kann man jetzt so Sachen matchen wie, ja, hier, wenn die Source-Address, also from, aus diesem ersten Slash 64 kommt, also unser LAN 1 ist, dann macht der Routing Table Lookup in der Tabelle Nummer 10, die alles zu Uplink 1 rausschickt. Und wenn wir aus dem LAN 2 kommen, dann nehmen bitte die Routing Table Nummer 20. Kann man sich auch immer noch anzeigen lassen, schaut irgendwie so aus. Und da sieht man halt dann irgendwie diese erste Eintrag, so ein Default-Eintrag, der ein bisschen lokalen Traffic abhandelt. Dann unsere zwei Einträge, die wir gerade gemacht haben. Und dann halt quasi den Default-Fall mit, wenn man davor nichts finden würde, nichts matchen würde, dann würde man in die normale Standard-Routing-Tabelle weitergehen. Für unseren Fall gerade nicht wirklich relevant. Und dann, ja, fragt man halt nach hier dann nach der Quelladresse des Traffics. Und dann findet man die Routing-Tabelle, kriegt den entsprechenden Next-Hop auf dem entsprechenden Interface und geht da raus. Man kann das auch mal kurz testen. Ich habe das mal schnell gemacht, hier mit einem Traceroute. Wenn ich hier aus LAN 1 komme, dann sehe ich hier zu meinem Ziel, der 2001 DB8.3.3, dass ich hier einmal über den Router A gehe, was in meinem Bildchen halt der Uplink 1 Pfad war. Und wenn ich es aus LAN 2 mache, habe ich hier einen anderen Next-Hop, die DB8.10 drinstehen. Und dann nehme ich darüber zwei Wege. Jo. So. Dann bin ich relativ gut in der Zeit, ich bin erstaunt. Ich habe noch ein Thema mitgebracht, und zwar Network Namespaces. Wir haben jetzt wieder ganz, ganz viele Sachen zusammengebaut, mit denen man Load Balancing machen kann, Firewalling machen kann, Routing machen kann. Und Network Namespaces sind so eine Art Virtualisierungsschicht für Netzwerksachen im Linux-Kernel. Man kann damit im Prinzip sagen, hey, machen wir eine komplette eigene Netzwerkumgebung mit eigenen Routing-Tabellen, mit eigenen Firewall-Regeln, mit eigenen Interfaces, die normale Standardumgebung einfach nicht mehr sieht. Das ist ganz cool, weil damit kann man irgendwie halt zum Beispiel Netzwerksoftware testen, wenn man irgendwie mehrere Komponenten hat und nicht irgendwie die lokal auf seinem Rechner laufen lassen will, weil die potenziell verschiedene Dinge tun. Man kann auch Netzwerksachen testen. Zum Beispiel im Aufbau hier habe ich irgendwann gesagt, so, hey, wir sind da gerade irgendwie buggen, weil irgendwas nicht tut. Wenn ich jetzt meinen Laptop irgendwie in einen normalen Switch einstecke, dann kriege ich eine bessere Route ins Internet, als mein WLAN gerade hat. Aber mein WLAN kommt ganz ins Internet und das LAN, von dem ich zwar DHCP kriege, halt nicht, weil es hinten dran kaputt ist. Das ist voll doof, weil dann kann ich nebenbei nichts mehr suchen. Dann kann ich so Sachen machen, wie ich schiebe mein Netzwerkinterface von meinem Router einfach in extra Network Namespace. Dann ist der quasi weg. Und ich schieße mir nicht meinen normalen, meine normale Standardinstanz kaputt. Und kann dann in diesem Network Namespace testen. Am Ende ist dieses Network Namespace auch so quasi der Grundbaustein für das, was in den ganzen Linux-Container-Geschichten drin passiert, für den Netzwerkkram. Im Prinzip kann ich da einfach sagen ipnetns-add, dann kriege ich so einen neuen Namespace. Ich kann dann Links verschieben in diesen Namespace rein und ich könnte dann auch hergehen und sagen, hey, ich möchte jetzt in dem Namespace irgendwas ausführen. Kann einmal sagen ipnetns-access, meinen Namespace dann nenne und dann irgendeinen Befehl dran dingeln. Ich kann das einfach bash reinschreiben, dann kriege ich halt eine Bash-Shell. So. Genau, mit dieser Bash-Shell kann ich halt Dinge tun oder ich kann auch andere Programme dran starten. So. Ein anderes Ding, das es da noch gibt, was man öfters mal braucht, sind dann VETH-Pairs. Das ist quasi ein virtuelles Netzwerkkabel, das man zwischen zwei Network-Namespaces einstecken kann. Oder auch zwischen seiner normalen Netzwerkinstanz und einem Network-Namespace. Kann man ganz irgendwie einfach anlegen, wie man sonst auch Virtual Interfaces anlegt, dass man einmal sagt, irgendwie IP-Link Edge, Name, gibt dem Ding einen Namen. Type ist halt VETH-Pair und die gibt es, wie gesagt, also wie der Name schon sagt, immer in Pärchen. Deswegen gibt es hier halt noch einen Peer-Name für das zweite Interface. Und dann kriege ich hier so ein Pärchen Interfaces, die mir auftauchen. Und die könnte ich dann in meinen Network-Namespace reinschieben. Und damit kann ich dann auch einfach ganz, ganz viele Network-Namespaces verbinden und zum Beispiel Routing-Topologie-Sachen testen. Also viele von den Beispielen hier sind einfach ein Skript, das ich gerade irgendwo rumfahren habe, das halt einfach irgendwie einen Haufen Network-Namespaces anlegt, VETH-Pairs zwischen denen aufbaut, die entsprechenden Pairs in die Namespaces reinschiebt und den Adressen gibt. Und das ist eigentlich ganz nett, um so Zeug zu testen. So. Und ich glaube, das war auch schon irgendwie so der erste Teil, über den ich reden wollte. Ich bin echt gut in der Zeit. Wir haben viel Platz für Fragen. Oder habe ich jetzt alle erschlagen? Alle erschlagen, top. So, ich werde am Ende gucken, dass die Slides noch irgendwo auftauchen. Es gibt auch hier nochmal viele Links, um Sachen nachzulesen zu diversen Themen. Wie gesagt, wenn man Internals von Contract haben will, dieser Artikel hier plus die anderen zwei Teile dazu sind sehr gut, die sind da auch verlinkt. Und für ganz, ganz viele Sachen, auch ein bisschen älter, aber immer noch relativ brauchbar, der Linux Advanced Routing and Traffic Control Guide ist sehr gut. Das NFTables Wiki hilft sehr, sehr viel weiter und wie gesagt, einmal diese Doku zu IP-Route 2 und wie man da Task-Centered, oder diese Task-Centered Guide halt. Jo, dann bin ich soweit erstmal fertig.
Yep. Ich habe jetzt nur, also wenn ich es richtig verstehe, macht normalerweise mein Network Manager auf meinem Laptop jetzt einfach diese ganzen IP-Link, IP-Root und so weiter Commands
selbst. Yep.
Okay. Also nur auf welcher Basis entscheidet der Router das quasi? DHCP? Entscheidet mein Laptop das?
Ich glaube, wir müssen die Frage wiederholen.
Also ich versuche ein bisschen zu abstrahieren von dem Networking, wie ich es von meinem Laptop kenne, wie es in so Routing-Geschichten läuft oder wenn ich jetzt als nächstes vielleicht meinen Hypervisor einrichte oder sowas. Kann ich es mir so vorstellen, dass mein Network Manager diese ganzen IP-Link, IP-Root-Commands, die du quasi gerade gezeigt hast, normalerweise implizit irgendwie ausführt, ohne dass ich sie als User manuell anfassen muss?
Genau. Also im Prinzip, der macht genau das. Der nutzt am Ende dasselbe Interface drunter, wie IP-Route 2 das macht. Egal, ob du jetzt einen Network Manager hast oder System wie NetworkD oder Netplan ist damit auch wieder System wie NetworkD oder Network Manager Configs rendert oder irgendwas anderes. Der bedient die gleichen Interfaces und der hat halt quasi einen Satz Default-Regeln. Von einem Laptop ist in der Regel einfach einmal an mit: Da ist ein Interface, frag da bitte nach DHCP und hör auf IPv6 Router Advertisements und eventuell macht DHCP V6. Und der trägt dann halt da einfach mit den entsprechenden Infos, die er aus dem DHCP oder Router Advertisement bekommt, halt sich eine Default-Route ein auf das entsprechende Gateway und frickelt sich eventuell noch aus den Antworten, die er bekommt, DNS-Server und so weiter raus. Aber grundlegend bedient er dasselbe Interface. Du kannst auch so Interfaces in der Regel mit einem Network Manager anlegen, kannst du sagen, hey, ich will da ein VL-Interface auf irgendwie in meinem LAN-Port drauf haben oder so. Prinzipiell können die es, inwiefern manche Details dann am Ende von deinem entsprechenden Network Manager oder was auch immer unterstützt werden, musst du genau nachgucken. IP-Route 2 ist halt quasi der Standard, den man von der CLI hat, der im Prinzip alles supportet, was irgendwie geht. Deswegen ist es quasi das Standardding. Aber der Rest bietet das gleiche Interface und könnte, wenn es implementiert wird, halt das gleiche tun in einem anderen UI.
Gibt es noch mehr Fragen? Wenn nicht, ich hätte noch eine.
Yep.
Und zwar, das ist ja gerade dieses Thema, ich will irgendwie mehr Internet bündeln, zum Beispiel mehrere Uplinks, und das Thema ist halt, eine Connection muss ja dann, wie du schon gesagt hast, immer über eine Verbindung rein und wieder rausgehen. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendwo Server in einem Rechenzentrum drin stehen und mir ist es komplett egal eigentlich, dass es nicht über die gleiche oder über das gleiche Device rausgeht oder über den gleichen Uplink rausgeht, weil theoretisch kann ich ja das möglicherweise irgendwo auf der anderen Seite wieder sauber zusammenbauen, dass meine Peers ja immer nur eine Source-IP sehen, also dass die TCP-Connection wieder da ist. Gibt es da irgendwas, wie man das einfach umsetzen kann? Dass man dann quasi sagt, okay, jeder Traffic geht einfach über irgendeinen Uplink raus, der gerade Kapazität hat. Am Ende wird es irgendwo anders nochmal wieder zusammengebaut.
Sagen wir so, das ist im Prinzip eine Optimierung für den Fall, ich möchte einen einzelnen Flow haben, der möglichst beide Interfaces ausnutzt. Ne?
Genau, ja.
Okay. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt einmal die Variante, dass Leute einen Multipath-TCP-Tunnel über mehrere Uplinks bauen und dann halt, du hast ein VPN-Interface, das unten drunter über Multipath-TCP beide Wege parallel nutzt. Und dann am Ende macht das Multipath-TCP wieder das Reordering. Das ist Variante 1. Wenn dir das Reordering egal ist, dann gab es für hier Linux CC, das ich jetzt mal ausgelassen habe an der Stelle, weil das irgendwie sehr, sehr lang geworden wäre, eine Q-Disk, die heißt TEQC oder so, ist irgendwo im Linux Advanced Routing and Traffic Control Guide drin, die im Prinzip relativ stumpf hergeht und Päckchen einfach über zwei Links sprayt. Wie gesagt, Reordering ist dann dein Problem. Kannst du Glück haben, kannst du Pech haben, musst du überlegen, was der Anwendung tut. Jo. Wenn du natürlich einfach zwei Interfaces hast, wo du LACP machen kannst, bin ich gerade überlegen, ob du quasi eventuell für solche Sachen einfach den Hashwert, oder auch wenn du Layer-3-Setup hast, prinzipiell egal, ob du diesen Hashwert, der da berechnet wird, zum Aufteilen, ob du es hinkriegst in irgendeiner Variante, dass du da einen Hash bekommst, der für verschiedene Pakete eine Verbindung verschiedene Werte rauskriegt. Müsste ich jetzt gucken, auf welche Felder man da wo genau matchen könnte. Das könnte vielleicht auch noch gehen.
Also das erste Setup klingt ganz interessant. Gibt es da irgendwas Fertiges, was
man das sagen kann? Das gibt es in fertig. Ich müsste wieder suchen, wie es heißt. Aber wenn du wahrscheinlich nach Multipath-TCP-VPN-Tunnel suchst, dann wird man da hoffentlich was finden. Da gibt es irgendwo so ein GitHub-Repo dazu.
Dankeschön.
Oh, du hast ja schön IPv6 angesprochen. Wir haben bei uns im lokalen Computerclub das Problem, dass wir hinter einem LTE stehen und die Fritzbox nur IPv4 macht. Jetzt haben wir ein Jumphouse bei Hetzner, der via, das irritiert, der via WireGuard mit verbunden ist. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, ein Teil des IPv6-Netzes von Hetzner so weiterzugeben, dass es nutzbar ist im Clubraum?
Im Prinzip kannst du das machen. Du brauchst halt ausreichend viel IPv6-Address-Space von Hetzner in dem Fall, aber prinzipiell egal, Dollar-Anbieter. Du hast eine /64. Das ist jetzt konkret im Kontext von IPv6 halt irgendwie ungeschickt, weil es bei IPv6 durch Slark angenommen wird, dass du einen /64 hast, um sinnvoll Adressen zu verteilen. Die einfache Variante ist, frag, ob du mehr Address Space haben kannst. IPv6 ist ziemlich groß, das sollte kein Problem sein. Dann kannst du im Prinzip sagen, okay, ich habe da einen WireGuard-Tunnel und ich habe dann halt irgendwie mehr Adressen und ich setze eine Route für irgendeinen /56 oder irgendwas auf das Ende deines WireGuard-Tunnels bei dir im Hackspace und dann kriegst du dort halt Traffic, V6-Traffic hingeroutet und kannst dann lokal dann aus diesem Bereich, den du da hinroutest, ganz normal halt Adressen vergeben und irgendwie Slack machen und Spaß haben und dann halt dein V6 einfach zu dem WireGuard-Tunnel rausrouten. Wenn du das nicht tust, diese Sachen mit IPv6 ULA und so weiter sind irgendwie ein bisschen anstrengend, weil da Address Selection Dinge kommen, die ich im Detail alle nochmal nachlesen möchte, bevor ich da irgendwas dazu genauer sage. Die einfache Variante ist, geh gucken, dass du im Address Space bekommst, das ist /64.
Okay.
Also such dir einen besseren Hoster im Zweifelsfall, falls Hetzner das nicht macht.
Also da habe ich auch noch ein Setup irgendwie am Laufen. HENET, Tunnel Broker und dann Policy-Based Routing, der mir alles, was vom VPN-Interface kommt, dort rausschiebt.
Ja, wenn HENET da gerade noch Sachen vergibt, ich glaube, die haben irgendwann Dinge zurückgedreht.
Ich habe, glaube ich, noch irgendwo einen 48er von denen bekommen. Weitere Fragen? Dann danke dir.
Cool, vielen Dank. Schönen Abend noch.